Einen wunderschönen guten Tag wünscht Ihnen Leon Bichler aus München. In den letzten Monaten konnten Sie auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol regelmäßig und Stück für Stück alles erfahren über die Liturgie der katholischen Kirche, also vereinfacht gesagt, alles über die rituellen und traditionellen Handlungen innerhalb eines Gottesdienstes, das heißt innerhalb der Heiligen Messe. Wie auch in den letzten Monaten habe ich zu diesem Thema heute dazu den Bestsellerautor Pfarrer Ulrich Filler aus Köln bei mir in der Sendung. Hallo, Pfarrer Filler, grüße Sie Gott.
Grüß Gott.
Natürlich gibt es so einige Themen, die wir bislang noch nicht anschneiden konnten und die vielleicht gerade auch unseren Hörern auf der Zunge liegen. Daher an dieser Stelle eine herzliche Einladung an alle Hörer von Radio Maria Südtirol und Radio Horeb. Wenn Sie schon länger etwas zur Liturgie wissen wollten, das Ihnen nicht so ganz einleuchten will, dann rufen Sie ab jetzt gerne an unter 089 517 008 008 beziehungsweise außerhalb Deutschlands unter 0049 89 517 008 008. Kommen Sie so ganz einfach mit uns darüber ins Gespräch. Pfarrer Filler, einige sagen ja, dass das Zweite Vatikanische Konzil gerade auch durch seine Liturgiereform alles geändert habe. Stimmt es? Ist das wirklich jetzt alles was ganz was Neues?
Nun, es scheint auf jeden Fall so zu sein, wenn wir etwa die Messe vergleichen, ihrer äußeren Gestalt, wie wir sie wahrnehmen in unseren Vereinen jeden Tag mit der Messe, wie sie vor 60, 70 Jahren gefeiert worden ist. Wenn wir den ordentlichen Ritus vergleichen mit dem außerordentlichen Ritus. Benedikt der 16. hat ja damals verfügt, dass auch die klassische Form des römischen Messritus gefeiert werden darf von jedem Priester. Und so gibt es auch heute viele Orte, an denen das geschieht. Wir können also, wer möchte, kann es vergleichen, mit eigenen Augen sehen. Die äußere Gestalt ist sehr unterschiedlich. Das fängt an mit der Sprache. Die in Anführungszeichen alte Messe, die alte Form ist die lateinische Kultsprache. Die Messe wurde auf Latein gefeiert. Heute in den normalen Pfarrgottesdiensten wird die Messe immer auf Deutsch gefeiert. Die zweite augenscheinliche Veränderung besteht darin, dass der Priester in der alten Form in einer Gebetsrichtung mit dem Volk gestanden hat, also in der Regel nach Osten gerichtet am Hochaltar die Messe gefeiert hat. Und schließlich die dritte augenfällige Unterschiedlichkeit besteht in der Form der Kommunionpraxis. Heute ist in unseren Vereinen die Handkommunion vorherrschend, während früher ausschließlich die Mundkommunion praktiziert wurde. So kann man also sagen und festhalten, dass wir also hier in der Veränderung des Gottesdienstes, des Ritus, der Art und Weise, wie die Heilige Messe gefeiert wurde, haben wir tatsächlich eine große Änderung. Aber wenn man jetzt sich fragt, woran liegt das? Was ist der Grund dafür? Ist das das Zweite Vatikanische Konzil schuld? Dann wird man sagen müssen, nein, denn wenn man sich den Text anschaut, der Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanums, die 1963 verabschiedet worden ist, dann wird man sehen, dass diese augenfälligen Änderungen da überhaupt gar nicht erwähnt werden. Es ging dem Konzil nicht um eine völlige Neu- und Umgestaltung des Ritus, sondern es ging um eine behutsame Reform, die dazu führen sollte, dass die Gläubigen die heilige Messe besser und inniger mitfeiern können. Und so muss man eben festhalten, dass diese ganzen radikalen Änderungen erst in der Folge und später nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil stattgefunden haben.
Und dort fällt ja auch auf das Stichwort aktive Teilnahme. Und so wird quasi gerade auch dem Ritus vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil, dem jetzt außerordentlich genannten Ritus, vorgeworfen, dass dort die Teilnahme der Gläubigen sehr passiv gewesen sei. Und jetzt wollte man eben zu einer tätigen, aktiven Teilnahme der Gläubigen führen. Ist das gelungen?
Es ist erstmal die Frage, ob tatsächlich das so gewesen ist. Ob das so gewesen ist. Ich meine, mancherorts mag es üblich gewesen sein, dass die Menschen die Messe mitgefeiert haben und dann eben den Rosenkranz gebetet haben, während der Priester und die Messdiener am Altar die Liturgie gefeiert haben. Aber ich denke, das ist nicht eine allgemeine Regel früher gewesen. Ich weiß also sehr gut von meinem Vater zum Beispiel, dass er also mir mal gezeigt hat, sein Schott-Messbuch mit der alten Messe. Und er hat eben die Messe früher mitgefeiert, ist zur Kirche gegangen, hat dann das Messbuch dabei gehabt und hat eben entsprechend mitvollzogen innerlich, was der Priester am Altar gebetet hat. Also das ist auch eine Praxis gewesen. Man wird nicht sagen können, dass die Menschen früher nur völlig passiv und uninteressiert und mit anderen Frömmigkeitsformen beschäftigt der Messe beigewohnt haben. Das kann man sicher nicht sagen. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer ein Ziel in allen Zeiten gewesen, dass die Menschen, die zur Kirche kommen, auch begreifen, was eigentlich da geschieht und sich selbst innerlich mit einbringen. Das ist ja auch der Grund dafür, warum so viele Menschen die Heilige Messe am Sonntag als langweilig empfinden. Weil sie einfach nicht wirklich begreifen, was dort geschieht und es nicht gelernt haben, sich selbst dort einzubringen. Ich kann nur dann die Heilige Messe, die Liturgie der Kirche, gewinnbringend mitfeiern, wenn ich auch bereit bin und weiß, wie ich mich selbst dort einbringen kann. Das ist mit der tätigen Teilnahme gemeint, nicht ein leerer Aktivismus, nicht eine immer wieder neue Gestaltungsformen zu suchen, die als Entertainment die Menschen unterhalten, sondern eben zu fragen, was ist das Geheimnis der Heiligen Messe, was geschieht dort und wie kann ich selbst mit meinem Leben, mit meiner Person mich dort einbringen und in einer wirklichen vertieften Weise mitfeiern. Darum ging es dem Konzil.
Da würden jetzt manche sagen, ist der Schuss vermutlich sogar nach hinten gegangen, wenn man jetzt nachschaut, wie viele eben noch wirklich ja innerlich auch teilnehmen oder wie viele auch noch wissen, warum sie jetzt an jener Stelle der Messe zum Beispiel stehen oder an jener knien oder an jener doch besser sitzen. Also manchmal hat man den Eindruck, durch diese äußerliche ja Neuregelung und auch stärkere äußerliche Teilnahme der Gottesdienstteilnehmer ist jetzt doch oft ein äußerer Aktivismus entstanden, der innerlich nicht mehr Schritt halten kann. So behaupten jedenfalls manche, was könnte man denn dann tun, um innerlich besser noch sich zu vertiefen in das Geschehen der Messe?
Also ich denke, es sind vor allen Dingen zwei Elemente, die für jeden Gottesdienstbesucher wichtig sind. Das eine ist eben das Begreifen, worum geht es eigentlich, wenn wir die Heilige Messe feiern. Was tut der Priester? Was ist meine Aufgabe? Was sind die verschiedenen Rollen, die im Gottesdienst wichtig sind? Und wie kann ich meine Rolle in der richtigen Weise ausfüllen? Um ein Beispiel mal zu nennen. Wenn also am Anfang der Messe im Eröffnungsteil der Priester das Tagesgebet spricht, das man auch die Kollekte, das Kollektengebet nennt, dann sagt der Priester, lasst uns beten, und es folgt eine Stille. Und diese Stille ist dazu gedacht, zu kollektieren, also einzusammeln. Und zwar soll jeder persönlich in diese Stille hineinlegen, was ihn bewegt, was seine Situation ist, was sein Problem ist. Was auch immer, jeder von uns wird von verschiedensten Dingen bewegt und wir haben die Möglichkeit, uns selbst, unser Leben, unsere Person jetzt dort hineinzulegen und der Priester fasst das dann alles zusammen in einem Gebet, was er stellvertretend für alle vorträgt. Das wäre tätige Teilnahme. Beim Schuldbekenntnis der Messe, sich zu überlegen, was ist denn in der letzten Woche gewesen? Was habe ich denn nicht so gut hinbekommen? Wo habe ich persönlich Grund, mich zu entschuldigen und um Vergebung zu bitten. Das ist auch so ein Punkt. Oder bei der Gabenbereitung zu sagen, ich will mich selbst mit dem, was mich bewegt, mit den Menschen, an denen mir was liegt und um die ich mich sorge und für die ich beten will, das mit hineinzulegen zu den Gaben, die zum Altar gebracht werden. Das ist tätige Teilnahme. Das wäre ein Punkt. Ein anderer Punkt besteht darin, zu sagen, uns zu überlegen, wenn ich eben Grund habe, um Verzeihung zu bitten, auch Buße zu tun. In der Zwölf-Apostel-Lehre, eine Schrift aus der ganz frühen Zeit der Kirche, heißt es, wer heilig ist, trete hinzu, wer nicht, der tue Buße. Also Buße tun ist auch eine tätige Teilnahme, wie das Konzil sie sich vorgestellt hat.
Also die Kollekte, die Sie jetzt zuvor auch angesprochen haben und die Gabenbereitung, das verbinden ja die Laien vermutlich vor allem mit dem Klingelbeutel, der umhergeht, also mit der Einsammlung von ein paar Geldmünzen. Damit ist es aber eben gar nicht getan nach Ihrer Aussage, sondern man sollte dort vor allem innerlich ja opfern, was man alles, also an den Altar legen, was man alles im Herzen trägt.
Genau, es geht eben darum, das ist tätige Teilnahme, dass alles Äußere der Liturgie, das, was man von außen sehen kann, auch den Euro, den ich in den Klingelbeutel werfe, dass alles Äußere nach innen führen soll, zu einer inneren, vertieften Frömmigkeit, die davon getragen ist, dass ich weiß, welches Geheimnis in der Heiligen Messe gefeiert wird, was dort geschieht, dass das Kreuzesopfer des Herrn vollzogen wird, dass wir in diese Wirklichkeit des Todes und der Auferstehung Jesu hineintreten. Das alles wird äußerlich deutlich gemacht, in äußeren Riten vollzogen, aber ich muss es eben innerlich irgendwie mitempfinden, mitvollziehen, mittun. Das ist tätige Teilnahme und nicht so sehr, ob ich jetzt selber Fürbitten schreibe oder ob ich selber irgendwas aktiv tue. Die tätige Teilnahme vollzieht sich vor allen Dingen in meinem Inneren.
Gerade in Ihrem gegenständlichen Buch Liturgie, das Herz der Kirche, schreiben Sie ja zum Beispiel auch, dass der bewusste Mitvollzug der Messtexte an erster Stelle steht, um hier wirklich auch sich rein zu vertiefen. Was meinen Sie da konkret? Also die Lesungen und das Evangelium einfach wach zu hören mit einem offenen Ohr oder was meinen Sie konkret?
Ja, das ist das Erste, das wach zu hören, dafür aufmerksam zu sein. Nun ist meine eigene Erfahrung auch als Priester, das ist gar nicht so einfach. Wenn man in der Heiligen Messe ist, ist es unglaublich schwer, immer konzentriert zu bleiben, immer fokussiert zu bleiben, alles genau zu hören und auch sich klar zu machen, was habe ich eigentlich gerade gehört. Dann kommt die Lesung aus dem Alten Testament, dann kommt die aus dem Neuen, dazwischen waren Psalmen, das Evangelium und so weiter. Also es ist unglaublich schwierig, auf den Punkt dabei zu sein und alles sich zu merken und alles zu wissen. Das ist eine große Hilfe und das ist ja übrigens, war vor dem Konzil genauso wie jetzt nach dem Konzil. Es gibt eben die Messbücher, die verschiedene Verlage veröffentlichen, wo man eben sich am Sonntag anschauen kann, was sind denn die Messtexte? Das sind die Gebete des Priesters, das sind die Lesungen, die da enthalten sind. Und da kann ich einfach, wenn ich am Abend vorher mal da reinschaue und das lese, unglaublich viel gewinnbringender die Heilige Messe mitfallen, weil ich dann schon ein bisschen weiß, worum es geht und das in Zusammenhang bringen kann.
Also ein guter Tipp, schon mal die Messtexte vorzubereiten, auch eben bevor man dann in die Heilige Messe geht, um dann auch wirklich besser anknüpfen zu können und sich leichter konzentrieren und ja drin auch rein vertiefen zu können in die Texte. Sie haben jetzt die Bücher genannt, mit denen man das machen kann. Natürlich sei unseren Hörern auch, die jetzt immer öfter auch in der digitalen Welt natürlich unterwegs sind, ans Herz gelegt, da eine der Apps herunterzuladen, zum Beispiel Evangelizo, also das Tagesevangelium als App kann man da auch runterladen und auch in den verschiedenen Tagen hin und her wechseln und sich schon mal vorbereiten. Pfarrer Filler, Sie haben jetzt auch die Sprache der Heiligen Messe angesprochen. Das war ja eben vor der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils hauptsächlich Latein.
Und das Konzil hat gesagt, Latein soll beibehalten werden. zumindest in den gleichbleibenden Teilen der Messe. Es ist die Möglichkeit gegeben worden durch das Konzil, durch die Reform, dass man eben manche Teile wie die Lesung, das Evangelium in der Landessprache auch verwenden kann. Aber eben, dass der Wunsch des Konzils war es, dass eben das Lateinische als Kultsprache beibehalten bleibt. Das ist nun etwas, was natürlich heute überhaupt nicht mehr Praxis ist.
Also müsste eigentlich Praxis sein, aber wird einfach nicht gemacht?
Genau, die Möglichkeit, auch auf Deutsch die Messe zu feiern, ist halt zur Gewohnheit geworden. Und das ist so.
Ach so, also wurde sozusagen die Ausnahme, ausnahmsweise eben auch einzelne Teile auf Deutsch zu feiern, hier zur Regel, sodass wir höchstens ausnahmsweise noch Latein in der Messe jetzt haben?
So sieht es aus, in den meisten Fällen. Das Konzil sagte auch, die Kleriker sollen beim Stundengebet, dass sie täglich beten, auch die lateinische Sprache beibehalten. Auch das ist natürlich eine verschwindende Ausnahme geworden.
Woran liegt es denn eigentlich, dass die Kirche was vorschreibt und viele sich nicht dran halten? Weil es einfach zu komplex ist oder weil die Kirche natürlich auch keine großen Sanktionsmittel hat, abgesehen jetzt von Exkommunikation und Co.? Was ist da irgendwie die Ursache?
Ja, es ist natürlich schon, das sind jetzt schon die äußersten Zwangsmaßnahmen, die Sie gerade erwähnen mit der Exkommunikation. Man muss einfach sehen, dass das Konzil etwas ganz anderes gewollt hat. Aber dass es da eben eine Entwicklung gegeben hat, und die muss man auch in den Blick nehmen, in den Jahren, Jahrzehnten nach dem Konzil, dass eben wir heute tatsächlich eine andere Form der Messfeier haben. Auf dem Papier ist das nicht so, aber von der Physiognomie her ist es schon so, kann man, denke ich, sagen, dass es eben eine andere Form geworden ist, die auch nicht verkehrt ist. Ich muss auch bekennen, dass ich in dieser neuen Form der Heiligen Messe aufgewachsen bin, als Kind. Ich kann mich nur an diese Form erinnern, als Jugendlicher, als Messdiener. Und auch in dieser Form, die auch in der Regel mit der deutschen Sprache gearbeitet hat, mit dem Volksaltar gearbeitet hat, mit der Hinwendung des Priesters zum Volk, der nicht mit dem Volk in einer Gebetsrichtung steht, mit der Handkommunion und so weiter. Und ich denke, das ist eben auch eine Form, die die Menschen gewollt haben, wo es eine Sehnsucht nachgegeben hat. Sonst kann diese Veränderung nicht so schnell und so umstürzend sich vollzogen haben. Und es ist auch eine Form, mit der man auch katholisch sein kann und mit der man auch gläubig sein kann, in der man auch eine Berufung finden kann und die man auch lieben kann. Das ist überhaupt keine Frage. Und ich begrüße es einfach, dass eben heute die Möglichkeit besteht, dass wir die verschiedenen Riten parallel in der Kirche erleben, dass eben in manchen Orten die Messe in der alten Form gefeiert wird, im außerordentlichen Ritus, wie es heute heißt, auf Latein, mit der Mundkommunion und die übrigens in der neuen Messe nicht verboten ist. Es ist ja auch, gibt auch die Möglichkeit, die neue Messe am Hochaltar auf Latein zu feiern und die Mundkommunion auszuteilen. Das ist ja gar nicht abgeschafft oder gegen das Gesetz. Im Gegenteil, es ist sehr erwünscht von der Kirche. Aber ich finde es eben gut, dass wir die verschiedenen Möglichkeiten haben, dass jeder einfach auch schauen kann, was spricht mich denn an? Manche, die von dem Pfarrgottesdienst enttäuscht sind in ihrer Gemeinde mit den Kommunionkindern und mit den Kommunionhelfern und dem Tralala, was da oft passiert, gehen eben, haben die Möglichkeit auch den außerordentlichen Ritus zu besuchen und vielleicht da sich besser tätig einbringen zu können. Und andere sagen eben, nein, mir ist genau diese Form des Gottesdienstes lieber. Und so begrüße ich die Vielfalt, die heute möglich ist und dass jeder eben seinen Platz finden kann, um die Heilige Messe mitzufeiern.
Sie hören den Grundkurs des Glaubens und gleich geht's bei uns weiter mit konkreten Einzelfragen zur Liturgie. Rufen Sie in der Zwischenzeit gerne an, um mit uns dazu ins Gespräch zu kommen. Die Nummer dafür ist 089 517 008 008 beziehungsweise außerhalb Deutschlands die 0049 89 517 008 008. Bis gleich. Sie hören Leon Bichler auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol und jetzt bin ich weiter im Gespräch mit dem Liturgiefachmann Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Wir behandeln heute diverse Einzelfragen zur Liturgie der katholischen Kirche, das heißt zu rituellen und traditionellen Handlungen innerhalb eines Gottesdienstes, der in der katholischen Kirche auch als Heilige Messe bezeichnet wird. Stellen Sie uns Ihre Fragen zur Heiligen Messe gerne on air unter 089 517 008 008 beziehungsweise außerhalb Deutschlands ist es die 0049 89 517 008 008. Jetzt haben wir einen ersten Anrufer aus Dresden in der Leitung, der diese Chance schon genutzt hat, und ich begrüße sehr herzlich unseren Anrufer Frau Rothe. Herr Rothe, Verzeihung.
Herr Rothe, genau. Und zwar geht es um Folgendes, und zwar um die Handkommunion, wo ja vorhin drauf eingegangen worden ist. Und laut den Quellen, die ich bis jetzt gelesen habe dazu, ist es immer noch vom Vatikan her gesehen ein Ad Experimentum.
Pfarrer Filler? Ist Ihnen das bekannt? Ist das ein Experiment eigentlich immer noch sozusagen am offenen Herzen?
Ob am offenen Herzen, weiß ich nicht, aber es ist ein Experiment, das eben in die Verantwortung der jeweiligen Bischofskonferenzen gestellt, ob sie die Form der Handkommunion erlauben. Und soweit ich weiß, gibt es auch einige Gebiete, wo die Handkommunion nicht möglich ist auf der Welt. Aber eben in Deutschland und in deutschsprachigen Ländern haben die Bischofskonferenzen entschieden, dass neben der eigentlichen Form der Mundkommunion auch die Handkommunion erlaubt ist. De facto ist das sicher die häufigste Form des Kommunionempfangs geworden.
Also das Problem, was ich an dieser Stelle habe, ist halt, dass ich es vor allem nur im deutschsprachigen Raum sehe. Und wenn ich jetzt nach Tschechien oder nach Polen gehe, werde ich dort keine Handkommunion bekommen.
Es mag sein, dass es eben in diesen, gerade vielleicht in Polen, dem bekanntermaßen sehr katholischen Land, dass es da noch eben anders ist, dass eben dort auch die Mundkommunion dann ausgeteilt wird. Ich fand es immer wichtig, wenn ich etwa die Kinder im Kommunionunterricht vorbereitet habe, dass ich ihnen eben gesagt habe, welche Formen es gibt. Das heißt, auf der einen Seite muss man beide Formen in der richtigen Weise beherrschen als katholischer Christ. Das heißt, ich muss sagen, wenn ich zum Beispiel in Rom im Petersdom die Heilige Messe mitfeiere und dort wird, glaube ich, auch nur die Mundkommunion ausgeteilt, dann muss ich auch wissen, in welcher Form ich das tue. Und ich muss eben auch wissen, wie in der richtigen Weise ich die Handkommunion praktiziere. Es ist mir eben wichtig, dass man eben weiß, es gibt beide Formen. Die eigentliche Form ist die Mundkommunion. Die andere Form, die erlaubt, bei uns erlaubt, ist die Handkommunion. Und wenn ich in anderen Regionen der Weltkirche mich aufhalte, muss ich mich eben den Gegebenheiten anpassen und gegebenenfalls auch dann in der Weise der Mundkommunion den Heiland empfangen.
Für mich war es halt die Entscheidung nur zur Mundkommunion, weil es halt, wie ich schon erwähnte, noch ein Ad Experimentum ist und noch nichts, was jetzt wirklich durchgesprochen und als völlig beschlossen ist.
Ja. Man muss eben auch sehen, dass dieses Experiment erlaubt wurde unter der Maßgabe, dass die Gefahr der Verunehrung der Eucharistie nicht gegeben ist und die, das wird jetzt von den Bischöfen nicht diskutiert, aber die Praxiserfahrung zeigt eben, dass leider auch die Handkommunion oft die Quelle dafür ist, dass eben Verunehrung stattfinden kann, weil die, einfach die Gefahr besteht, dass Menschen die Kommunion mitnehmen und dann in irgendeiner Form verunehren. Das ist bei der Mundkommunion praktisch nicht gegeben. Und von daher wäre es schon begrüßenswert, wenn wir zu der alten Form der Mundkommunion zurückfinden könnten, zumal auch das neue Messbuch, das in der dritten Auflage ja erschienen ist, auf Latein, auf Deutsch noch nicht, und da das wieder vorsieht, dass eben auch die Kommunion Patene Verwendung findet, dass also, egal ob bei der Mund- oder Handkommunion, immer ein kleines Tellerchen unter die heilige Kommunion gehalten wird, damit eben kein Krümel oder Partikel zu Boden fallen kann. Das ist eben das, was das Messbuch und der Gottesdienst der Kirche vorsieht, dass wir den Leib des Herrn mit der größtmöglichen Ehrfurcht behandeln sollen. Und da ist es natürlich eine gute Entscheidung zu sagen, ich praktiziere die Mundkommunion.
Ja, also wir hoffen, Ihre Frage ist damit beantwortet. Herzliche Grüße nach Dresden.
Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, vielen Dank, Pfarrer Filler. Also eine weitere Anruferin hat eine Frage. Sie möchte anonym bleiben und rief aus dem Saarland an und hat dort eben eine, ja, wie sie sagt, Frauenmesse beobachtet, war beziehungsweise hat daran teilgenommen. Also es war eine Messe, wo ein Priester auch Vorstand mit dabei war und ansonsten gab es aber keine Ministranten, aber dafür diverse ja Frauen, die dann verschiedene Aufgaben übernommen haben. Beispielsweise haben sie eben die Lesung gelesen, die Fürbitten gemacht, auch eben die Heilige Kommunion ausgeteilt und es war dort auch eben schon bereitgestanden am Altar, weil es keine Ministranten gab, also alles für das Opfer. Also die Opfergaben waren schon dort. Und jetzt interessiert die Frau, ob das nicht eigentlich hätte hingebracht werden müssen und ob, gerade wenn auch mehrere Frauen da hätten helfen können, das nicht von denen erledigt hätte werden müssen.
Ich würde sagen, es hätte erledigt werden können. Also man muss grundsätzlich sagen, es gibt ja verschiedene Aufgaben im Gottesdienst. Es ist nicht der Priester alleine, der den Gottesdienst gestaltet, sondern er hat Helfer. Das sind die Ministranten bei uns in der Regel, das sind die Lektoren, das ist auch der Küster, das ist der Kantor und der Organist. Also verschiedene Aufgaben, die legitimerweise übernommen werden können im Gottesdienst. Der Kommunionhelfer ist nicht eine solche originäre Aufgabe. Das ist eigentlich ein Zugeständnis für Situationen, in denen es uns zumutbar erscheint, dass der Priester alleine die Kommunion austeilt, weil es zu lange dauert. Deshalb ist das als eine Notfallmaßnahme genehmigt von den Bischöfen, dass eben auch Laien die Kommunion austeilen. Aber eben diese anderen Rollen sind vom Gottesdienst her vorgesehen. Und ich mache es auch praktischerweise oft so, dass ich eben dann, wenn kein Messdiener da ist, der die Gaben zum Altar bringen kann, die schon auf dem Altar bereitstehen, der Kelch, die Hostienschale, Wein und Wasser. Und ja, das ist natürlich ein schönes Zeichen. Das wäre natürlich auch angemessen, wenn in diesem Fall, wenn Helfer dabei sind, dass sie eben auch die Gaben zum Altar bringen. Aber ich denke, es ist jetzt keine Verletzung eines kirchlichen Gebotes, sondern es ist eben eine Stilfrage, vielleicht eine Frage der Angemessenheit. Aber man kann es eben auch so praktizieren.
Als nächstes haben wir Herrn Suchi aus Niedersachsen in der Leitung. Grüß Sie Gott. Hallo auf Radio Horeb.
Grüß Gott, mein Name ist Suchi. Ja, grüß Gott, Pfarrer Filler. Grüß Gott, liebes Radio Horeb-Team. Ich habe einen Dienst in meiner Kirche und zwar bin ich Kommunionhelfer. Vor der Messe werden aus dem Tabernakel immer die geweihten Hostien genommen und zeitlich am Altar auf einem Tisch präsentiert und mit einem Tuch ummantelt. Mein Dienst ist es also dann nicht mehr während der Messe zum Tabernakel zu gehen, sondern eigentlich nur diese Hostienschale mit den geweihten Hostien auf den Altar zu legen. Ich habe irgendwie so ein ungutes Gefühl, denn im Grunde genommen ist ja die geweihten Hostien sind ja anbetungswürdig. Da müsste ich eigentlich sofort auf die Knie fallen. Ist das etwas, was außergewöhnlich ist? Ist das auch ein Prozedere, was man in anderen Vereinen macht? Denn meine Ausbildung als Kommunionhelfer ist schon ein bisschen länger her. Da war ich noch in Augsburg, im Bistum Augsburg, vor 25 Jahren. Was sagen Sie dazu?
Ja, diese Praxis habe ich noch nie irgendwo erlebt oder davon gehört, dass es so gemacht wird. Sehr außergewöhnlich, sehr bizarr. Es ist also liturgisch grundsätzlich ja so geregelt, das wissen viele auch gar nicht, dass eigentlich jetzt in der neuen Messe es vorgesehen ist, dass genug Hostien konsekriert werden für alle Teilnehmer. Das heißt, dass eigentlich der Gang zum Tabernakel in der Messe entfällt, weil alle Hostien, die benötigt werden, in der Messe konsekriert werden. Das heißt, der Dienst des Kommunionhelfers besteht eben darin, zum Altar zu treten und dann von dort aus die Kommunion auszuteilen. Ja. Und normalerweise, das wird aber auch nicht überall so gehandhabt, wie gesagt, viele wissen es nicht oder machen sich keine Gedanken drüber. Es wird eben oft auch aus praktischen Gründen, wie auch immer, dann aus dem Tabernakel die Kommunion ausgeteilt. Dann gibt es auch die Praxis, dass der Kommunionhelfer zum Tabernakel geht, dort die Kniebeuge macht, das Sakrament herausnimmt, zum Altar bringt und das dann vom Altar ausgeteilt wird. Also dann wäre vielleicht es für Sie hilfreich, mal die Praxis einfach anzufragen. Wie gesagt, das ist sehr skurril, das habe ich noch nie gehört, dass dann das in dieser Form gemacht wird.
Da werde ich entsprechend auch mal anfragen, denn für mich ist es nicht nur das Gefühl, sondern das Prozedere war in der Kirche an sich so, dass ich es aus dem Tabernakel geholt habe. Jetzt war es eher so die Praxis immer, es würde einfach den Raum etwas stören. Ich gehe aus dem Raum des Altars raus. Man muss auch dazu sagen, in unserer Kirche war früher der Hochaltar. Jetzt ist er an der Seite der Tabernakel, wo ich ihn eigentlich, wenn ich reingehe, schon gar nicht sehe. Vielleicht auch ein Hinweis, dass wir sehr unseren evangelischen Mitbrüdern da vielleicht auch entgegenkommen, dass gar nicht so mal der Tabernakel vielleicht auch in die Mitte rückt, sondern vielleicht eher auch der Altar. Aber ich werde im Ganzen nachgehen, einfach mal fragen, warum es zu dieser Praxis gekommen ist.
Aber da haben Sie auch nicht ganz recht, muss ich sagen. Denn es ist tatsächlich ja, das ist ja eine Frage des Kirchenbaus und der Ausgestaltung des Altarraums. Und das ist natürlich, da hat das Konzil auch zu Recht gesagt, oder in der Folge des Konzils hat man darauf aufmerksam gemacht, dass ja diese barocke Form des Hochaltars mit dem Tabernakel, dass das ja nicht immer so gewesen ist, sondern dass tatsächlich ja in früheren Zeiten auch der Tabernakel einen Platz in einer Kapelle gefunden hat und eben nicht mit dem Altar verbunden gewesen ist. Das muss nicht bedeuten, dass man nicht katholisch ist oder nicht an die Eucharistie glaubt, sondern es ist eben eine durchaus gute und mögliche Form, die Eucharistie auch aufzuheben und anzubeten. Wenn man so eine Anbetungskapelle hat, das ist ja auch ganz schön. Und spricht aber eher dafür, anzuregen in ihrer Situation, in ihrer Pfarrei, eben, dass der Gang zum Tabernakel möglichst ganz entfallen soll, weil die Messe ja vorsieht, dass man die Hostien konsekriert, die gebraucht werden. Dass also der Küster, das ist natürlich ein bisschen aufwendig, da muss man eben mal schauen, wie viele Leute kommen normalerweise zur Messe. Das hat man ja, man hat Zahlen, man hat Statistiken, man zählt die Kirchenbesucher zweimal im Jahr, man kann ungefähr sagen, wie viele Leute kommen. Man kann je nachdem in Werktagsmessen auch vorher mal in die Runde schauen und überschlagen, wie viele sind da. Und dann kann man eben die Zahl der Hostien bereitstellen, in der Messe konsekrieren, vom Altar austeilen. Und dann hat man diese ganzen Probleme einfach nicht mehr.
Gut, ich danke Ihnen für den Hinweis und wünsche Ihnen alles Gute und auch dem Radio Horeb Gottes Segen. Vielen Dank.
Danke, Frau Geisgott.
Also, Gottes Segen für Sie.
Dankeschön, Björn.
Tschüss. Pfarrer Filler, jetzt haben wir noch weitere interessierte Hörer in der Leitung. Als nächstes eine Frau, die gerne anonym bleiben möchte. Sie ruft aus Mittelfranken an. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Pfarrer Filler. Ich hätte eine Frage. Also ich bin meistens jetzt alle Jahre immer in Marienfriede, den Gebetstag. Und jetzt war ich heuer mit in Chio dabei. Und da ist die Heilige Kommunion ausgeteilt worden. Da hat es geheißen, also die Leute, die sollen in die erste Bank gehen. Da haben die, wo drinnen nieder waren, die haben da kommuniziert. Und da sind dann immer die Leute dann, wenn es vorgegangen ist, dann in die Bank und Mundkommunion gekriegt. Also ich werde auch immer wieder von anderen angesprochen, dass eigentlich die Mutter Gottes das möchte, dass die Verehrung von Jesus, dass die so nachgelassen hat die letzte Zeit und dass das ganz schlimm ist in der heutigen Zeit einfach und dass das schon viel würdiger wäre und das spüre ich selber auch. Ich möchte eigentlich von mir aus gerne Mundkommunion machen, aber ich habe schon oft aus Angst mich, dass trotzdem jetzt die Handkommunion gemacht und habe dabei ein schlechtes Gewissen. ich habe jetzt auch, das war heuer sogar schon, und bei uns haben die Kommunionhelfer bei jeder Messe dabei, ob jetzt da viel oder wenig drin sind, das ist einfach, das sind eingeteilt und kommen, und wenn es auch nicht sein müsste. Und da ist auch vor mir eine Hostie runtergefallen, war sogar meine Schwester als Kommunionhelferin dabei, die hat dann runtergeschaut, ich weiß gar nicht, ob es der gemerkt hat, und die haben dann weitergemacht, wie sonst auch, die Kommunionhelferin ist dann hingegangen zu denen, die wir nicht vorgehen können. Da wird es gebracht. Aber sowas finde ich schon schlimm eigentlich. Die Patene wäre da schon angemessen, wenn die auch benutzt würde. Und also mir hat jetzt das so gefallen. Das ist sowas Schönes, wenn man sieht, da zum Beispiel in Marienfried, wie würdig da die Heilige Kommunion ausgeteilt wird, da sehen sie die Leute selber, die meisten nehmen sich dahin vorne und lassen sie die Mundkommunion geben. Das ist so was Schönes, da merkt man auch die ganzen Gebete, da beten die Leute viel viel mehr Freude mit, und da ist viel mehr Begeisterung auch für die Messe mit dabei, das findet man so viel Gleichgesinnte, und das sollte doch eigentlich auch bei uns in den Pfarreien auch so werden einfach. Und auch mit der Anbetung, das wird alles nicht gefördert, da haben Leute, die haben einfach mit dem so gewohnt, was immer so ist, und wird nichts anderes gemacht, da heißt, die wollen das nicht anders, und der Pfarrer, glaube ich, traut sich schon gar nichts mehr sagen, ich weiß auch nicht, da geht es auf die Pfarrer genauso über alles. Und also ich bin oft sehr unglücklich bei uns in der Kirche, muss ich wirklich sagen. Entschuldigung, oder ich habe es jetzt einfach sagen müssen.
Ja, danke für Ihre Anstöße. Da werden wir jetzt gleich noch weiter uns drüber unterhalten und dazu auch noch tiefer sprechen. Herzlichen Dank.
Bitte.
Wiederhören. Ja, Pfarrer Filler, also die Dame hat jetzt hier schon von einer Art, man könnte sagen, ja, Angst gesprochen, ihrem inneren Bedürfnis nachzugehen, die Mundkommunion zu empfangen, weil es halt einfach nicht mehr so üblich ist in vielen Pfarreien. Und vielleicht da gerade auch eine Möglichkeit des, ja, sagen wir mal, modernen Martyriums. Also Martyrium heißt ja eigentlich Zeugnis ablegen. Oder Zeugnis, und vielleicht hier eine Möglichkeit, ein unblutiges Martyrium zu machen, indem man einfach mutig auch so dem Herrn gegenübertritt, wie man es gerne würde. Oder wie sehen Sie das? Sollte man sich lieber an den Mainstream anpassen?
Die Dame spricht ein großes Ärgernis unserer Zeit an. In vielen, vielen Pfarrgemeinden kann man diese Sachen beobachten, die Dame schildert. Und man muss natürlich sagen, sie hat völlig recht. Es ist ja gerade dieses Jahr 2017 das Jahr des Jubiläums von Fatima, 100 Jahre Erscheinung der Mutter Gottes in Fatima, und ein ganz großes Thema dieser Marienerscheinung in Fatima ist ja die Ehrfurcht vor dem Altarsakrament, das die Seherkinder aus der Hand des Engels empfangen haben bei der Engelserscheinung, die vor der Erscheinung der Mutter Gottes stattgefunden haben. Und dass eben hier ein ganz großes Anliegen von Fatima auch darin besteht, zu beten und Sühne zu leisten für die vielen Verunehrungen, die tatsächlich de facto stattfinden mit dem Altarsakrament, für die Unachtsamkeit, die Lieblosigkeit, die wir in so vielen Gottesdiensten beobachten können. Und natürlich ist es eben, kann man gut nachvollziehen, schön, wenn man einen Ort gefunden hat, wo eben die Heilige Messe ehrfürchtig gefeiert wird, wo die Mundkommunion praktiziert wird. Man kann eben erleben, das ist auch für mich immer so ein äußerer Ausdruck des Glaubens an die Realpräsenz, dass ich eben nicht irgendwie schluffig nach vorne laufe und irgendwie die Hände so vor mich hinhalte und mir was geben lasse, sondern dass ich auf die Knie gehe und dass ich einfach mit meinem ganzen Körper und mit meiner Haltung deutlich mache, ich glaube daran, dass ich hier den Herrn des Himmels und der Erde empfange. Das ist einfach so eine Religion, hat auch was mit dem Leib zu tun. Die wird Fleisch, die muss sich ausdrücken. Das ist einfach auch so ein äußerer Ausdruck meines Glaubens tatsächlich. Und man muss natürlich, das habe ich auch immer getan, den Leuten Mut machen zu sagen, eben, klar, es ist so, die Handkommunion ist hierzulande erlaubt und egal wie sie durchgeführt wird, da kann man nichts dran ändern. Man soll aber eben auch das Recht für sich einfordern, zu sagen, ich praktiziere die Mundkommunion, auch wenn ich der Einzige, der das macht, und eben jeder Pfarrer und jeder Kommunionhelfer, der müsste es eigentlich lernen in seiner Ausbildung, muss eben auch, darf mir das nicht verweigern. Und es ist eben ein Skandal, wenn irgendwo, das habe ich selbst auch schon erlebt, dass Leute die Kommunion mir nicht gereicht haben in Form der Mundkommunion. Das geht einfach nicht. Dann muss man einfach sich auch beschweren und das Gespräch suchen und sagen, bitteschön, es gibt diese Form und es ist tatsächlich vielleicht manchmal eine Art Martyrium, auf jeden Fall ein Zeugnis, dass man eben sagt, hier praktiziere ich diese von der Kirche gewünschte Form als Zeichen auch, ob stehend oder knien, ist ja auch egal, als Zeichen dafür, dass ich eben hier an die Realpräsenz glaube. Und das ist eben tatsächlich wichtig, dass wir solche Zeichen auch heute haben.
Vielen Dank. Als nächstes haben wir Frau Lederer aus Tirol in der Leitung. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott, Herr Pfarrer Filler. Erstens möchte ich anmerken, ich war 45 Jahre in der Kirche tätig. Was mich immer schmerzt, wenn jemand sagt, geweihte Hostie, da habe ich direkt einen Stich, das ist nicht geweiht, sondern konsekriert ist ganz was anderes. Ich glaube, dass man da viel zu wenig denkt, wenn man sagt, geweiht. Geweiht ist was Einfaches, aber das andere ist das hat gewaltige Geheimnis, die Konsekration. Das möchte ich einmal sagen, weil das höre ich öfter im Radio. Und deswegen der Eucharistie, wissen Sie, es müsste viel mehr unter den Priestern und Bischöfen besprochen werden, dass so wichtig ist, dass wieder wissen die Leute, Jesus ist der Einladende und was gefeiert wird. Sehr oft sind es nur noch Konsumentengottesdienste, da wird was gesungen und die Leute werden unterhalten. Ich sage, ich habe manchmal so einen Schmerz. Und ich glaube, die letzten Tage habe ich ein paar Mal gehört, dass der emeritierte Papst Benedikt bei einem Buch, ich weiß nicht mehr genau, ein Vorwort geschrieben hat. Und hat geschrieben, die Glaubensfinsternis unserer Zeit. Und das kommt deshalb, weil die Eucharistie nicht mehr richtig verstanden wird. Mich hat das so gefreut, weil heute hört man so wenig Klarheit und die Leute wissen es nicht. Ich bete jeden Tag das Engelgebet und sage dazu, Herr, sie kennen dich nicht, sie wissen es nicht. Weil was hören sie? Die normalen Medien, und das führt bloß zur Verdummung, hat jetzt mal gesagt. Und wenn es nicht christliche Sender hörst, dann woher soll man das noch haben? Und die Kommunionfeiern, Firmenfeier ist eine Mordsaufführung und dann sind keine Kinder mehr da. Also ich glaube, dass einfach der Religionsunterricht auch weiterfung ist von das, was sie sein sollte. In erster Linie sind die Eltern verantwortlich, aber woher sollten die Eltern das wissen?
Ja, vielen Dank für Ihre Impulse. Herzliche Grüße nach Tirol.
Danke.
Ja, Pfarrer Filler, also jetzt haben wir hier einige Punkte gehört von der Hörerin. Konsekration im Unterschied zur Weihe. Können Sie das mal näher erklären, was die Dame meint?
Natürlich, sie hat völlig recht. Das ist eben eine Begrifflichkeit, die wir auch differenziert verwenden sollten. Es geht eben hier darum, dass natürlich wir weihen viele Dinge, flehen also den Segen Gottes herab auf uns selbst. Wir sprechen das Tischgebet. Wir segnen unser Auto, mit dem wir fahren, und wir bitten eben da um den Segen Gottes. Wir bitten darum, dass unser Leben, unsere Welt, auch die materiellen Dinge, dass wir das Recht gebrauchen in Gottes Sinn. Natürlich ist Konsekration etwas ganz anderes. Hier werden tatsächlich die Gaben von Brot und Wein konsekriert, also verwandelt in den Leib und das Blut Christi. Jesus Christus wird gegenwärtig mit Gottheit und Menschheit, mit Leib und Seele auf dem Altar. Das ist natürlich ein viel größeres Geheimnis, etwas ganz anderes, als nur zu sagen, wir weihen hier etwas im Sinne, wie ich eben das Gebet über das Mittagessen spreche. Das ist völlig klar. Und wir sollten uns eben auch bemühen, in unserer Verkündigung diese klare Sprachunterscheidung auch zu treffen. Abgesehen davon hat natürlich die Hörerin hier, Frau Lederer, ein unglaublich großes Feld aufgerissen der Probleme, die wir heute haben. Das ist in Südtirol so, das ist im Rheinland ganz genauso. Wir merken, die Menschen wissen nicht mehr, worum es geht. Sie kommen nicht mehr zur Kirche. Wir haben das große Problem bei der Erstkommunionvorbereitung, dass natürlich das noch ein soziales Ding ist, wo viele Eltern sagen, unser Kind geht mit, aber sie besuchen nicht den Gottesdienst der Kirche am Sonntag, sie haben keine Verbindung dazu, sie wollen auch keine Verbindung herstellen. Und das ist eben ein ganz, ganz großes Problem unserer Zeit, unseres Landes, wo wir eben tatsächlich alle auch, die damit beschäftigt sind, verzweifelt versuchen, Lösungen zu finden und Wege zu finden der Katechese. Ich glaube, das ist einfach auch eine der ganz großen Herausforderungen, vor die ich nicht hier in meiner Pfarrgemeinde alleine lösen kann, sondern wo auch die Bischöfe gefragt sind, gemeinsam an einem Strang zu ziehen und gemeinsam zu fragen, wie kann Katechese heute Hinführung zu den Sakramenten, das gilt für alle Sakramente, übrigens gilt für die Taufe, für die Firmung, für die Hochzeit, das ist in allen Bereichen ein großes Desiderat unserer Zeit, dass wir versuchen müssen, neue Wege zu finden, die Menschen hier in einer geeigneten Weise hinzuführen zu dem, was die Kirche feiert. Und ja, die Lösung dafür habe ich leider auch nicht, aber wir möchten mich gern daran beteiligen, dass wir gemeinsam einen Weg finden können dazu.
Die Sendezeit neigt sich jetzt schon dem Ende zu. Wir haben noch eine letzte Anruferin in der Leitung, die anonym bleiben möchte, und sie ruft aus Rheinland-Pfalz an. Grüß Sie Gott, hallo.
Ja, grüß Gott. Ich möchte mich ganz kurz fassen. Und zwar habe ich zwei Punkte. Ich nehme Mundkommunion und kniend. Und das geht bei mir auch anders nicht, weil ich habe eine Behinderung an den Händen und das würde ich gar nicht schaffen. Aber mein Herz sagt mir das und ich spüre, dass das einzig Richtige ist. Und ich empfange die Heilige Kommunion, weil mir das im vollen Bewusstsein ist, nur vom Priester, von geweihten Händen des Priesters. Und zwar hatte ich vor 2-3 Jahren ein Erlebnis. Ich saß ziemlich vorne und dann habe ich nicht dran gedacht, ja, dass die Ordensschwester da an der Seite. Also es hat sich so ergeben. Und ich wollte jetzt nicht da auf die andere Seite zum Priester hin. Ich habe gesagt, so, dann gehst du halt zu der Ordensschwester. Und ich habe die Heilige Kommunion empfangen und bin zurück zur Bank, habe mich hin, wollte beten. Und ich war so furchtbar traurig, wirklich. Und dann habe ich zu Jesus gesagt, habe ich mich jetzt versündigt? Was habe ich denn getan? Muss ich jetzt beichten oder was soll ich machen? Ich war wirklich außer mir, weil ich in mir so eine tiefe Traurigkeit spürte. Und dann in der Traurigkeit hörte ich Jesus sagen, ich werde genötigt. Und das, ich habe dann also wirklich gebetet und ich bin nicht zur Beichte, weil das war jetzt, hat sich geklärt und ich habe Jesus auch getröstet und habe dafür gebetet, dass wieder der ehrfürchtige Empfang und Austeilung der Heiligen Kommunion beschleunigt wird. Und dann zweitens habe ich bei Riesel von Konnesreuth, also die Therese Neumann, habe ich im Buch gelesen, dass sie jemand, als sie blind war in der Zeit, hat jemand eine konsagrierte Hostie im Briefumschlag geschickt. Und sie war ja blind, aber sie hat schon in der Post, also wo sie die Briefe gekriegt hat, gespürt, der Heiland ist hier. Und dann musste sie, da hat jemand die Hostie geschickt und sie musste dann sehr viel Sühne und Leiden auf sich nehmen, weil es war ein Sakrileg. Ja, und um das wieder gut zu machen, musste sie so viel leiden. Und ich möchte nur sagen, wie leichtsinnig man also den Herrn beleidigt und wie andere dann diese Sühne auf sich nehmen müssen, ja, um das wieder in Ordnung zu bringen. Oder hat sie auch, war auch geschrieben, dass ein junges Mädchen hat die Kommunion da, also in Konnesreuth, in ein Gebetsbuch eingesteckt und nach Hause dem Verlobten wollte zeigen. Und dann war das Mädchen, also ist schwer krank geworden und lag im Sterben. Und dann hat der Heiland gesagt, bete für sie, leide für sie, weil es steht nicht gut um sie.
Vielen Dank für dieses Seele. Zeugnis. Okay. Die Sendezeit geht leider schon dem Ende entgegen. Alles Gute, Grüße nach Rheinland-Pfalz.
Danke, bitte.
Ja, Pfarrer Filler, also wir haben jetzt gar nicht mehr viel Zeit, da noch groß drauf einzugehen. Natürlich muss man sagen, ist dennoch, auch wenn jetzt so viele Hörer hier ein flammendes Zeugnis für die Mundkommunion abgegeben haben, die Handkommunion erlaubt. Und wenn man sie ehrfürchtig empfängt, muss man es jetzt aus katholischer Sicht vom Lehramt her ja nicht als Sünde sehen, oder? So als letzte Frage jetzt.
Nicht, das ist richtig. Und wenn ich noch zwei Sachen sagen darf, einmal ist es natürlich auch gerade wieder ein schönes Zeugnis gewesen dafür, dass wir als Christen füreinander beten sollen, dass wir stellvertretend füreinander einstehen vor Gott. Und das ist eben, das ist auch ein Element der Busch von Fatima, das ist ein Element des Christentums überhaupt, dass wir füreinander beten. Das gilt auch in diesem Bereich. Und es geht eben auch darum, dass wir einfach sehen, dass jeder sich bemühen soll, persönlich, ehrfürchtig die Heilige Messe mitzufeiern, die Kommunion zu empfangen und anzuerkennen, dass es eben das große Geheimnis, dass Gott Mensch geworden ist, dass er sich in unsere Hand buchstäblich gibt, dass er es zulässt, dass eben Priester und Gläubige mit dem Sakrament der Eucharistie lieblos und nicht ehrfürchtig umgehen. Das ist auch ein großes Zeichen der Demut Gottes, ist auch ein Element der Menschwerdung, dass Gott sich so uns ausliefert und eben auch zulässt, dass da Missbrauch betrieben wird. Umso mehr ist es für uns alle der Aufruf zum Gebet, zur Sühne, die Einladung, den Eigenglauben zu stärken und ein Zeugnis zu geben durch die Art und Weise, wie wir mit der Eucharistie umgehen.
Ja, vielen Dank. Das war schon der Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Und wenn Sie möchten, können Sie diese Sendung gerne ab Montag als CD bestellen bei unserem CD-Dienst unter 08328 921 120 oder als Podcast herunterladen auf horeb.org. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen, Pfarrer Filler, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr Wissen. Und ich bitte zum Abschluss noch um Ihren priesterlichen Segen.
Sehr gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's gut für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.